Willkommen zu Mailands Meinung. Themen heute unter anderem Comeback des Bitcoin, die Elektromobilitätsbranche und erneuerbare Energien. Hallo Alfred.
Und Eier.
Wir brauchen Eier.
Ja. Kommt zweimal sogar.
Ich bin sehr gespannt. Wir hatten heute Morgen, merkt ja morgen schon das Thema Eier. Hast du das zufällig
gesehen? Nee, habe ich nicht gesehen.
Kann man ja reingucken, wer es nicht gesehen hat, mit Martin Weiß die Sendung. Wir starten aber mit Inflationsdaten, über die wir sprechen wollen. Wir sehen die Grafik dazu. Und zwar geht es hier um die USA und die dortige Inflationsrate. Erstmal, was die jährliche Veränderung angeht.
Genau, sieht man eigentlich ganz schön den Anstieg bis zur Jahresmitte. Im Juni der Rekordwert von 9,1% jährliche Inflation. Das CPI ist ja in den USA der Consumer Price Index. Und seitdem haben wir eigentlich eine zwar langsame, aber doch stetige Abwärtstendenz. Im Dezember die jüngsten Zahlen 6,5% Jahresinflation. Das ist natürlich immer noch viel. Das liegt auch weit über dem Ziel der US-Notenbank 2%. Aber gleich sehen wir bei den Monatszahlen, dass es eigentlich schon gar nicht schlecht aussieht. Jetzt kommt die entscheidende Frage. Was ist im Dezember am stärksten gestiegen aufs Jahr gerechnet in den USA? Welches Produkt?
Keine Ahnung.
Eier.
Ach, da haben wir sie wieder.
60% Preisanstieg bei den Eiern. Was aber daran liegt, dass in den USA Vogelgrippe ist seit vielen Monaten und viele Millionen Hühner leider gestorben sind oder getötet werden mussten. Deswegen dieser starke Anstieg bei Eiern. Aber es gab auch Preise, die gefallen sind, wie zum Beispiel die für Fernseher. Also sehr durchwachsen, die Entwicklung. Aber jetzt kommen wir zu den monatlichen Zahlen, weil die Amerikaner schauen eher auf die monatliche Veränderung. Und da sieht man nicht ganz erstaunlich, wir hatten bis zur Jahresmitte, bis Juni teilweise Anstiege von über 1% vom Monat auf den Monat. Also aufs Jahr hochgerechnet sind wir dann bei über 12%, sogar 13-14%, wenn ich den Wert nehme. Dann aber gab es wirklich einen massiven Einbruch. Wir hatten dann im Juli gar keine Veränderung und in den letzten Monaten relativ wenig. Und im Dezember den ersten Rückgang der Inflationsrate monatlich seit Mai 2020, also seit Corona im Prinzip. Und wenn man jetzt diese Werte mal da aus dem Durchschnitt bildet, dann kommt man auf 0,15% im Monat. Und das aufs Jahr hochgerechnet sind, schwer zu rechnen, 1,8%. Und das wäre dann sogar unter dem 2%-Ziel der US-Notenbank. Also wir sind da auf einem sehr guten Weg. Und ich hoffe nur, dass die Notenbank diese Zahlen auch kennt. Wird sie kennen, da gehe ich mal von aus. Und dass sie entsprechend auch die richtigen Schlüsse zieht und eben so ein bisschen den Fuß vom Gas nimmt und dann vielleicht auch Anfang Februar bei der nächsten Sitzung nur 0,25% anhebt. Und vielleicht dann im Jahresverlauf, wovon ich ausgehe, die Zinsen dann sogar wieder senkt.
Rechnest du damit, dass es so kommen könnte? Ja. Also der Großteil der Marktteilnehmer rechnet ja mittlerweile auch damit. Wir haben es in den letzten Wochen gesehen, die Kurse steigen.
Ich glaube, es geht wahrscheinlich sogar schon eher los als gedacht. Weil ich glaube, dass die Inflationszahlen in den nächsten Monaten noch massiv zurückgehen werden. Es gibt viele Indikatoren, die dafür sprechen. Ich habe ja letztes Mal die Frachtraten mitgebracht. Die sind wieder auf dem Vor-Corona-Niveau. Die hatten sich ja zeitweise versechsfacht. Das ist natürlich wichtig, weil das natürlich für viele Produkte auch ein erheblicher Kostenfaktor ist. Allen voran bei Solarmodulen zum Beispiel sind die Frachtraten, haben teilweise 30-40% der Modulpreise ausgemacht. Jetzt sind wir da wieder auf einem normalen Niveau. Also das wird sich schon widerspiegelt in den nächsten Inflationszahlen, davon gehe ich aus.
Bevor wir jetzt richtig mit Einzelwerten starten, du hast uns noch ein Projekt quasi mitgebracht, das 100% Power-Projekt 2023.
Genau, also sei noch mal ganz kurz die Überleitung von Inflationsdaten zu diesem Projekt. Inflationsdaten sind natürlich extrem wichtig, weil sie natürlich die Richtung der Notenbank vorgeben und die Zinsen wiederum sind extrem wichtig für den Aktienmarkt und gerade auch für Technologieaktien. Insoweit habe ich mir überlegt, am 4. Januar, da ist dieses Projekt gestartet, da oben steht es, dass ich ein echtes Depot auflege in meinem Report. Bisher hatte ich ja nur Empfehlungslisten, um tatsächlich den Leuten die Möglichkeit zu geben, hey, nehmt 5.000 Euro, investiert die in 5 Aktien, die dieses Jahr nicht nur von den steigenden Zinsen profitieren, sondern auch, das sind alles Power-Aktien, die aus dem Bereich Energie kommen, die natürlich besonderen Rückenwind haben durch diese Sondersituation, dass sich die Energietransformation in diesem Jahr beschleunigen wird. Und ja, diese 5 Aktien wurden gekauft am 4. Januar. Aktie 1 bis 5, die Namen gibt es natürlich im Marlon-Report und die Entwicklung bisher ist schon ganz erfreulich. Alle sind im Plus, teilweise bis 22%. Im Schnitt ist das Depot bei 11,3%. Ziel ist es, aus 5.000 Euro 10.000 Euro zu machen, das heißt, diese Batterie zu füllen.
Und in welchem Zeitraum?
Also hier steht dieses Jahr.
Dieses Jahr,
okay. Und wenn diese 10.000 Euro erreicht sind, werden alle Aktien verkauft, also zumindest in einem Depot, die können natürlich weiter gehalten werden. Und dann kann man 100% Gewinn mitnehmen.
Okay, in meinem Report hältst du die
Leserin auf. Und dann gibt es auch eine zweite Variante davon, und zwar die Turbo-Variante. Da gibt es auf alle 5 Aktien Turbo-Calls mit kleinem Hebel und da ist das Ziel aus 15.000 Euro zu machen, also 200%.
Gut, vielleicht informierst du uns auch immer wieder mal an dieser Stelle über den aktuellen Stand der Dinge.
Wenn es gut läuft, ja.
Genau, so kennen wir dich. Nein. Bitcoin, da wollen wir auch drüber sprechen, denn da haben wir ein Comeback zuletzt gesehen, tatsächlich die 20.000-Dollar-Marke zurückerobert. Ist es nachhaltig oder ist es eine kurze Gegenbewegung?
Ich glaube schon, dass es nachhaltig ist. Jetzt haben wir erstmal quasi diese Delle, also diesen Welle, das war ein Absturz, den wir im November hatten mit dem FTX-Skandal, haben wir jetzt wieder aufgeholt. Was ganz bemerkenswert ist, dass wir auch große Adressen haben, also die sogenannten Whales, die Wale haben, waren auf der Kaufseite. Es gab jetzt auch wieder einige positive Analystenstimmen. Und ganz wichtig für den Bitcoin ist auch wiederum dieses Zinsumfeld. Der Bitcoin mag auch tiefe Zinsen und natürlich, wenn jetzt die Inflationsraten runterkommen und die Zinsen nicht mehr ganz so stark steigen oder sogar wieder fallen, dann hilft das auch dem Bitcoin. Und das hat auch zu Kaufinteresse geführt. Also das ist ein ganz gutes Umfeld und natürlich, wir waren ja auch auf einem Niveau, das war ja wirklich ein Ausverkaufsniveau. Und es würde sicherlich nicht in einem Rutsch nach oben gehen, aber wir haben gerade eben gesehen, 200-Tage-Linie auch durchschritten. Das erste Mal seit, kann man gar nicht sehen, also seit über einem Jahr auf jeden Fall. Und insoweit sieht das ganz gut aus. Und ich würde sagen, ich weiß nicht, ob wir die 20.000, vielleicht testen wir die nochmal. Aber ich glaube, eher sehen wir dann demnächst mal wieder die 30.000 noch im Laufe des Jahres. Also das kann ich mir sehr gut vorstellen.
Gut, wenn wir weiter verfolgen, schauen jetzt auf die Elektromobilitätsbranche Tesla. Preissenkungen, massive Preissenkungen hat Elon Musk vorgenommen. Das ist natürlich auf der einen Seite gut, weil es die Nachfrage ankurbeln dürfte. Auf der anderen Seite natürlich die Margen werden darunter leiden. Wie siehst du diese Waagschale? Auf welche Seite dürfte die Waage?
Es ist natürlich beides richtig. Und je nachdem, wie man zu Tesla eingestellt ist, sagt man, das eine ist wichtiger als das andere. Wer in einem Wachstumsmarkt unterwegs ist, der muss natürlich erstmal sehen, dass er das Wachstum beschleunigt und dann die Margen kriegt. Tesla hat die Margen relativ schnell hochbekommen, weil man hat ja in den letzten beiden Jahren mehrfach die Preise angehoben, was viele vergessen haben. Es ist nicht so, dass Tesla jetzt von einem niedrigen Niveau noch mal tiefer geht, sondern man kommt von einem sehr hohen Niveau. Es gibt jetzt einige Modelle, die sind immer noch teurer als Anfang 2021, aber die meisten sind jetzt günstiger. Und das war natürlich auch ein wichtiger Schritt, weil man tatsächlich fast alle Modelle vom Y und 3 unter die 55.000 Dollar gebracht hat, die berechtigen für die 7.500 Dollar Förderung. Das hat dann bedeutet unterm Strich, dass das Model Y Long Range für den Konsumenten 30% günstiger geworden ist. Und das hat natürlich schon erheblichen Einfluss auf die Nachfrage. Und insoweit sehe ich das positiv. Wie weit es die Margen trifft, muss man sehen. Man weiß nicht so genau, wie Tesla die Kosten in den Griff bekommen hat. Man profitiert natürlich auch von rückläufigen Rohstoffkosten, von den rückläufigen Frachtkosten, weil ja immer noch viele Autos von China nach Europa transportiert werden. Also das wird man dann sehen, spätestens wenn die Zahlen kommen am 25. Januar. Dann kriegt man zumindest mal die Zahlen vom Dezember. Und grundsätzlich, wie gesagt, es ist zweischneidiges Schwert, aber ich sehe den positiven Effekt überwiegen, dass man die Nachfrage ankurbelt. Und das Schöne ist, dass Tesla, das heißt ja von vielen, das haben die aus der Not heraus gemacht. Klar, natürlich, wenn man es nicht machen muss, senkt man die Preise nicht. Aber Tesla ist quasi doch vorangegangen, hat als Erste die Preise gesenkt. Die anderen ziehen jetzt nach. Heute kam gerade die Meldung, Xiaopeng in China hat auch die Preise gesenkt. Und alle anderen, gerade die herkömmlichen Hersteller, müssen jetzt die Preise senken, weil Tesla jetzt zum Beispiel das Model 3, die günstigste Variante, ist jetzt genauso günstig wie der ID.3 von Volkswagen. Die günstigste Variante, nur dass beim ID.3 es nicht mal Fußmatten gibt und die Reichweite und auch die Leistungsdaten um Längen schlechter sind. Also da müssen die anderen jetzt nachziehen und Tesla hat da doch wieder eine Vorreiterrolle übernommen. Soweit überwiegen da doch die positiven Faktoren.
Wir können mal, das müssen wir ja noch abwarten, wie es mit den Margen und dem Gewinn in Zukunft aussieht. Wir können mal noch in die Vergangenheit blicken. Die meistverkauften Elektroautos in den USA im Jahr 2022 nach Modellen sind wir hier.
Ja, um das mal zu zeigen, wie dominant Tesla in einigen Märkten ist, gerade auf dem heimischen US-Markt. Es ist ja nicht so, dass jetzt Ford, GM in den letzten Jahren nichts gemacht haben, aber man sieht selbst der Ford Mach-E, der mittlerweile auch deutlich teurer ist als das Model Y, gerade mal 28.000 Stück gegenüber 191 vom Model Y, 1.000 im letzten Jahr. Das ist schon dramatisch. Natürlich wird das nicht so bleiben. Natürlich wird Tesla, ich glaube, das war ein Marktanteil von fast 70%, da wird man auch runterkommen, aber ich glaube schon weltweit diese 17-20%, die man in den letzten Jahren immer hatte, dass man die durchaus in den nächsten Jahren auch halten kann. Und wenn der Markt weiter so dynamisch wächst, sehen wir gleich wieder gewachsen ist, dann sehe ich da für Tesla auch eine sehr gute Zukunft.
Es werden die günstigen Tesla-Modelle ja nicht nur zur Gefahr oder Herausforderung für zum Beispiel den ID, den du gerade von Volkswagen angesprochen hast. Auch BYD ist ja jetzt in diesem Segment, wo Tesla mehr Kunden abgewinnen könnte. Was heißt das dann für BYD jetzt?
Gut, ich glaube, man kann darauf warten, dass auch BYD die Preise senkt. Das wird wahrscheinlich auch in den nächsten Tagen passieren. Das werden jetzt alle reagieren müssen. Wie gesagt, auch bei BYD muss ich die Frage stellen, wie weit kann man die Preise senken, um noch profitabel zu sein? BYD ist ja nicht so profitabel wie Tesla, aber hat in den letzten Jahren auch große Fortschritte gemacht. Und das wird man abwarten. Fakt ist, dass BYD ein so dramatisches Wachstum hat, dass man vielleicht sogar die Preise gar nicht so stark senken muss, weil die Stückzahlen erhöhen sich so dynamisch und werden sich auch weiter erhöhen, weil man natürlich auch sehr breit aufgestellt ist. Man will jetzt noch ein sehr günstiges Auto anbieten, man hat jetzt das Luxussegment mit dabei, man bietet also die komplette Palette ab und da ist man eigentlich nicht immun gegen solche Aktionen, aber der gesamte Markt in China wächst ja auch und da sehen wir nämlich jetzt ein paar Zahlen, das ist wirklich beeindruckend. Das hier war das Jahr 2021, das sind rein elektrische Autos, da waren es rund 4 Millionen. Dieses Jahr sind wir bei über 6 Millionen und im nächsten Jahr nochmal mehr Wachstum. Und das Entscheidende ist, dunkelgrün, das ist China. In China wurden im letzten Jahr 2/3 aller Elektroautos verkauft. Das ist der mit Abstand größte Markt, der allerwichtigste Markt. Das ist hier dann Europa und das ist der Rest der Welt. Also die Amerikaner sind da doch hinten dran. Ich glaube, sie sind jetzt bei 6% Elektroautoanteil. In Europa sind wir bei über 20 und in China auch bei ungefähr 20, knapp 20. Und in diesem Jahr wird es noch weiteres Wachstum geben.
Wir gucken auch gleich noch auf eine Umfrage, wie die Chinesen überhaupt zur Elektromobilität stehen. Aber noch ein Blick hier drauf. Das sind jetzt die einzelnen
Autobauer. Genau, die einzelnen Hersteller. Blau sind, ist das Vorjahr und es ist das Jahr 2021. Und rot, der rote Balken, ist das Jahr 2022. Und da sieht man vor allen Dingen zwei Sachen. Gut, Tesla ist weiter gewachsen. Bei BYD dieses extreme Wachstum, die haben ihre Elektroautoverkäufe, und zwar rein Elektroautos, fast verdreifacht. SAIC auf Platz 3, relativ wenig Wachstum. Und auch bei Volkswagen relativ wenig Wachstum. Man hat gerade mal 24% die Elektroautoabsatzzahlen gesteigert. In einem Markt, der um über 80% gewachsen ist, ist das natürlich viel zu wenig. Kommen wir aber auch gleich noch drauf zu sprechen auf Volkswagen. Und da sieht man, bei den kleineren gab es teilweise auch ordentliche Sprünge. Geely auch mehr als verdreifacht. Also starkes Wachstum, aber man muss auch mal schauen. BMW findet sich hier hinten relativ weit, zwar auch stark gewachsen, aber die Stückzahlen immer noch sehr niedrig. Und auch NIO, XPeng, da ist noch einiges zu tun.
Ich habe es gerade angesprochen, die Umfrage hier in China wurde gefragt, ob man auf Elektromobilität beim nächsten Auto zugreifen würde oder ein Elektroauto kaufen würde.
Das sind erstaunliche Antworten. Also die Balken sind alle gleich fast. Das sind die Gesamtzahl, das sind die Älteren und das sind die Jüngeren, also unter 35 und über 35. Die Jüngeren sind noch etwas mehr elektromobilitätsaffin, aber fast 75% sehr wahrscheinlich ja ein Elektroauto. Und immerhin nochmal fast 25% ziehen es zumindest in Betracht. Und die, die unwahrscheinlich oder definitiv Nein sagen, die spielen fast keine Rolle. Also dieser Elektroautotrend in China, der ist schon sehr dynamisch. Und wie gesagt, das ist der größte Automarkt der Welt. Und da gilt es, Marktanteile zu sichern oder zu erobern, je nachdem, aus welcher Richtung man kommt. Und da wird sich der Automarkt in den nächsten Jahren entscheiden.
Und da muss ich natürlich auch VW gut positionieren. Man will ja eine Reihe günstigerer Modelle in China auch auf den Markt bringen, um da eben vorne mitzuspielen.
Genau. Und das sehen wir gleich, dass das für Volkswagen jetzt schon ziemlich schwierig ist und auch nicht leichter wird. Ganz interessant war an dem Tag, an dem Tesla die Preise gesenkt hat, das war ja am Wochenende, also am Montag war die erste Reaktion. Die Tesla-Aktie war dann zeitweise 6% im Minus, am Ende minus 1%. Aber alle anderen Autohersteller haben zwischen 3 und teilweise über 10% an Wert verloren. Das zeigt also schon, dass der Markt das schon sieht, dass diese Preissenkung vor allen Dingen die anderen treffen, weil die natürlich jetzt auch nachziehen müssen. Und das können viele nicht, weil sie eben längst nicht so profitabel sind wie Tesla. Oder sie können es eben nur mit großen Schmerzen. Das wird wahrscheinlich auch für Volkswagen gelten, die ja ohnehin schon ein paar Probleme haben. Das sind die Absatzzahlen insgesamt von der Volkswagen-Gruppe seit 2010. Da sieht man leichte Steigerungen. Und man muss wissen, dass 40% dieser teilweise über 10 Millionen Autos nach China geliefert worden sind. Also das zeigt, wie wichtig dieser Markt ist. Und jetzt sieht man seit 2019 jedes Jahr einen Rückgang der Zahlen. Diese kleinen orangen Pünktchen da oben drauf, das sind die Elektroautos, die einen sehr geringen Anteil bei VW ausmachen. Und das sind, glaube ich, 5 oder 6%. Das ist natürlich viel zu wenig. Und noch weniger ist es, wenn man mal die nächste Grafik ansieht, genau. In China. Da hat man zwar eine richtig hohe Steigerung. Man sieht hier die Auslieferung nach unterschiedlichen Ländern. Hier haben wir China, letztes Jahr 92.000, in diesem Jahr 155.700. Das sind 68% mehr. Aber der chinesische Markt ist, der Elektroautomarkt um über 80% gewachsen. Das ist zu wenig, vor allem kommt VW von einem sehr niedrigen Level. Also diese 155.000 sind gerade mal 3% der über 5 Millionen Elektroautos, die in China verkauft worden sind. Bei Verbrennern hat man einen Marktanteil von 11% in China. Das heißt, diese 3% sind viel, viel, viel zu wenig. Und das wird schwer, das nach oben zu bekommen, weil man natürlich Konkurrenz hat, nicht nur vor allen Dingen durch BYD, die reinen Elektroautoverkäufer. BYD hat ein Drittel des chinesischen Elektroautomarktes. Und ja, da muss sich Volkswagen schon was einfallen lassen.
Die Aktie hat sich ja auch ein bisschen erholt zum Jahresbeginn, wie viele Autobauer, aber du hast es schon gesagt, zuletzt ist ja auch wieder so ein bisschen der Rückwärtsgang eingelegt worden. Und du rechnest jetzt auch nicht damit, dass wir die 200 Tage
sind. Die Konsequenz aus diesen ganzen Zahlen ist eigentlich logisch. Ich kann also eigentlich mit gutem Gewissen keine Autobauer mehr kaufen, keine normalen Autobauer, weil dieser Trend zur Elektromobilität gerade in China auf dem wichtigsten Markt der Welt so stark ist. Und die alten Hersteller, herkömmlichen Hersteller, eben Riesenprobleme haben, diesen Markt auch nur ansatzweise zu erobern. Und insoweit kann man eigentlich nur die Wahl treffen, welchen Elektroautohersteller man nun kauft.
Oder man setzt auf einen ganz anderen Wert oder eine ganz andere Branche. Genau. Freyr Battery hast du das auch mitgebracht. Da gab es einen Milliardenauftrag vergangene Woche, glaube ich. Der ist auch wichtig und historisch.
Genau, von Clean Transport Energy, ich weiß den Namen gar nicht mehr so genau. Es ist eine polnische Firma, wusste ich gar nicht, dass in Polen ein großer Batteriehersteller sitzt, die Batterien unter anderem auch für Nutzfahrzeuge machen. Und der Auftrag hat einen Gegenwert von, ich glaube, fast 2 Milliarden Dollar, bis zu 14 Gigawattstunden von 2025 bis 2030. Und das Besondere ist, dass es der erste Auftrag ist von einem Hersteller, der die Batterien auch im Bereich E-Mobility einsetzen wird. Bisher waren es immer nur Aufträge für stationäre Batteriespeicher. Und das ist schon ein Quantensprung. Und die Aktie hat das auch honoriert. War ja extrem gefallen, hat sich ja vom Hoch tatsächlich halbiert, ohne dass es dafür wirklich Gründe gab, bis auf die Tatsache, dass eben Aktien aus schnell wachsenden Bereichen, gerade die noch nicht profitabel oder noch nicht mal Umsätze haben, wie Freyr Battery, die sind gemieden worden oder nochmal verkauft worden. Das hat sich jetzt wieder geändert und ich glaube, das wird sich in diesem Jahr auch ändern. Und Freyr auf dem Niveau ist immer noch, finde ich, extrem günstig. Das ist ein potenzieller Verzehnfacher, wenn man die Pläne umsetzt und man ist auf einem guten Weg. Die Aufträge kommen weiter rein und insoweit ist das gut. Man braucht natürlich viel gute Nerven oder wie es Oliver Kahn sagen würde,
wir brauchen Eier.
Da haben wir kaufst du Freyr, brauchst Eier. So, also habe ich ihn mal zitiert oder ein Zitat untergeschoben. Aber er hat es ja wirklich immer gesagt. Ne?
Ja, das ist, wir brauchen Eier, genau.
Jetzt nicht bei Freyr, sondern nach dem Spiel. tatsächlich braucht man da wirklich starke Nerven, diese Aktie zu haben, weil diese Schwankungen werden anhalten. Aber ich glaube, der Trend, ich bin mir sogar relativ sicher, der Trend wird nach oben gehen und zwar relativ stark nach oben.
Der starken Trend nach oben haben wir auch zuletzt bei American Lithium gesehen. Das ist ja einer deiner Werte bei DepotChamp und das hief dein Depot. Ja, ins Plus wahrscheinlich noch nicht, das wollen wir nicht verraten, aber das Minus ist dadurch deutlich kleiner geworden.
Genau.
Sagen wir es mal so. Seit letzter Woche ja auch an der Wall Street handelbar.
Genau, die sind relativ schnell an die Nasdaq gegangen. Es fehlte auch eigentlich nur noch dieser Kursanstieg oder diese 5 Tage über 2 Dollar. Das hat man dann geschafft, letztes Jahr im Dezember noch. Und dann ist man direkt im Januar, kurz nach dem Januarstart, an die Nasdaq gekommen. Hat jetzt natürlich mehr neue Käuferschichten sich erschlossen. Die Aktie hat das auch honoriert mit einem starken Anstieg. Jetzt kann man natürlich sagen, muss man eigentlich fast mehr als eine Verdopplung innerhalb weniger Wochen. Da ist jetzt mal eine Konsolidierung fällig. Kann sein, aber es stehen wirklich sehr wichtige News an, nämlich die vorläufige Machbarkeitsstudie wird wahrscheinlich noch in dieser Woche veröffentlicht. Und da munkelt man schon im Vorfeld, auch sind schon erste Daten durchgesickert, gerade was die Gehalte angeht, die sehr hoch sein sollen. Da könnte wirklich was Gutes bei rauskommen und dann müsste man die Aktie komplett neu bewerten. Also ich würde jetzt tatsächlich nicht auf eine Korrektur setzen, eher im Gegenteil. Ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt, der innere Wert, und das wird sich mit dieser Machbarkeitsstudie wahrscheinlich bestätigen, liegt bei mindestens 5 Euro pro Aktie, eher sogar mehr. Und insoweit macht es keinen Sinn, jetzt bei 2,85 zu sagen, ich verkaufe. Im Gegenteil, das sind für mich sogar eher noch Kaufkurse, auch wenn das nach diesem Anstieg so ein bisschen wild ist. Aber das ist eine der meist unterschätzten Lithium-Aktien und das ist eines der größten Lithium-Projekte, die es weltweit gibt, das größte in den USA im Moment. Und insoweit, ja.
Könnte die Woche auch also noch spannend werden. Das heißt, es lohnt sich bestimmt Donnerstag 19 Uhr
die Potsdam. Ja, die bleibt schon bei den Potsdam drin. Also bei 5 Euro bin ich geneigt, auch mal was zu geben, aber vorher sicherlich nicht.
So lange geht das Spiel gar nicht mehr.
Wieso?
Nicht mal 2 Wochen,
eineinhalb. Kann ja schon Ende der Woche bei 5 stehen.
Okay, gut. Na gut, wir werden es verfolgen.
Wer weiß.
Jeco Solar, jetzt schon mal auf die Solarbranche. Roth Capital hat von neutral auf Buy hochgestuft. Die Aktie, die hat sich ja zu Beginn des Jahres auch extrem stark entwickelt.
Genau, das war eigentlich auch erstaunlich. Viele Solarwerte sind auch noch mal zum Jahresende abverkauft worden. Keine Ahnung warum, das erschließt sich mir nun überhaupt nicht, denn der Trend ist nun wirklich massiv. Und wir haben jetzt auch noch den Vorteil, dass nicht nur die Nachfrage extrem hoch ist nach Solaranlagen, sowohl im privaten als auch im gewerblichen Sektor, sondern dass auch die Kosten gesunken sind. Die Siliziumpreise haben sich seit dem Novemberhoch mehr als halbiert. Und das hilft natürlich, dass man jetzt günstigere Kosten hat, die Margen hochbekommt. Und das war ja bei Jeco Solar immer so ein Problem. Jetzt hat man quasi die beste aller Welten. Man hat steigende Nachfrage, man hat gesunkene Kosten. Man hat dazu noch die politische Sicherheit, dass man, was das Listing in den USA betrifft, da gab es ja auch lange Zeit Fragezeichen, das ist auch geklärt. Ja, und jetzt reagiert die Aktie, wie das bei Jeco Solar so üblich ist, recht massiv. Hat jetzt, das sind, glaube ich, 30-40% seit Jahresanfang gemacht. Das ist aber, finde ich, erst der Anfang. Wenn man die Margen wirklich hoch bekommt, dann haben wir da KGVs, die liegen dann eher so im Bereich 2 oder 3. Im Moment ist das KGV auf Basis der Gewinnschätzung noch bei 10. Aber Jeco Solar kann den Gewinn auch mal schnell verdoppeln oder verdreifachen, weil man tatsächlich so viel Umsatz macht in diesem Jahr, 14, 15 Milliarden Dollar bei einem Börsenwert von 2,5. Also das Verhältnis passt eigentlich überhaupt nicht. Und das kann sich jetzt ganz schnell abbauen. Ich würde keine einzige Aktie aus der Hand geben im Moment.
Schauen wir auf SMA Solar, auch da hat sich ja gut entwickelt. Wir sehen aber auch, dass jetzt eine kleine Konsolidierung nach dem starken Anstieg schon mal wieder.
Ja, es gab nochmal eine neue Kaufempfehlung. Die Aktie hat sich wirklich sehr schön entwickelt, war letztes Jahr eine der besten deutschen Aktien, in diesem Jahr jetzt dann auch schon wieder an der Spitze, aber auch vollkommen zu Recht. Wie gesagt, das Umfeld muss ich nicht nochmal erzählen, aber sehen wir gleich nochmal 2 Grafiken, glaube ich. Der Solarsektor läuft wie verrückt und SMA Solar hat ja auch eigene Probleme gehabt, die man in den Griff bekommen hat und kann jetzt an diesem Wachstum auch voll profitieren. Das sieht man hier, das ist in Europa der Solarzubau, also der jährliche Neubau an Solaranlagen. Da sieht man 2010, 11, 12 gab es so einen riesen Boom. Das dunkelblaue ist Deutschland, das rosane ist Italien. Das waren Märkte, die geboomt sind. Hier war es noch 2008 Spanien. Dann gab es diesen massiven Einbruch und jetzt schon in den letzten Jahren gab es eine sehr deutliche Steigerung, Wachstumsraten von 100%, 40%, dieses Jahr auch nochmal oder letztes Jahr auch nochmal 40%, fast 50% Wachstum. Und diese Dynamik wird sich fortsetzen und das sehen wir auf der nächsten Grafik, sie wird sogar noch zunehmen, denn wir sind jetzt hier und in den nächsten Jahren, das hier ist das niedrige Szenario, das ist von Solar PV Market, eine Studie, und ich gehe eher davon aus, dass wir dieses Szenario bekommen. Das heißt, das sind nochmal Wachstumsraten von 20-30% pro Jahr. Im mittleren Bereich liegen wir so zwischen 10-30% Wachstum. Also da ist noch einiges drin und ja, da profitieren natürlich alle Solarhersteller, aber natürlich als deutscher Hersteller profitiert man vom europäischen Markt natürlich ganz besonders stark.
Dann schauen wir noch ganz kurz auf den Chart, wobei, du hast es ja schon angesprochen. Also auch da würdest du sagen, kein Teil aus der Hand geben, kein Stück aus der Hand geben.
Nein, würde ich sagen, wir sind jetzt auf einem Mehrjahreshoch, aber die Aktie war schon mal kurz nach dem Börsengang 2009 oder 10 war das schon mal bei über 100 Euro. Und ich glaube, wir sehen ja dieses Jahr dreistellige Kurse und zwar nicht nur knapp über 100, sondern ein ganzes Stück drüber. Das wird, glaube ich, einen richtigen Boom geben, auch an der Börse in diesem Segment. Im letzten Jahr lief das ja schon ganz gut, aber immer noch mit angezogener Handbremse. Und ich denke mal, die wird dieses Jahr gelöst werden. Und da wird es noch einige weitere Kaufempfehlungen und auch gute Nachrichten geben aus der Branche.
Könnte dieser Solarboom denn auch auf die Windbranche überschwappen? Rechnest du da auch mit so einem Boom?
Ja, ist er ja schon. Also das Windenergie ist ja auch ein wichtiges Standbein, ist gefragt. Es haben ja auch schon viele Aktien gut reagiert, sind stark gestiegen, haben sich gut erholt. Vestas, Nordex, also die Onshore-Windanbieter. Während sich Ørsted noch schwer getan hat, wie man unschwer erkennen kann, die Aktie hat sich zwar auch ein bisschen von den Tiefs lösen können, aber Ørsted ist ja der weltweit größte Offshore-Windanbieter, also Windanlagen auf dem Meer. Und da bewegt sich jetzt aber auch einiges. Es gab jetzt gerade gestern die Meldung, dass Schweden massiv die Windenergie offshore aufstocken will, und zwar mit Ørsted zusammen. will man von 3 Gigawatt im Moment auf 18 Gigawatt hoch. Das würde bedeuten, dass die Hälfte des schwedischen Stroms vom Meer kommt. Und das ist schon sehr beeindruckend. Selbst Schweden verbraucht ja jetzt gar nicht mal so wenig Strom und wird immer mehr Strom verbrauchen. Und das hilft natürlich schon, diese Nachricht. Und jetzt sieht man auch hier, wir sind kurz davor, da aus dieser Bodenbildung diese zu beenden, auszubrechen. 200-Tage-Linie auch gleich dabei. Also das könnte in den nächsten Tagen und Wochen noch richtig dynamisch werden bei Ørsted. Wie gesagt, Windenergie auf dem Meer ist ein ganz wichtiger Faktor für die Energietransformation. Sonst wird es nämlich nichts, denn diese Energie ist gerade Ostsee und Nordsee sehr konstant, weil da tatsächlich immer oder fast immer ordentlich Wind weht. Wer schon mal da gewesen ist, kann das bestätigen.
Ja. Bei unserer Vision nicht so schlimm, aber ja. Wir schauen auf den letzten Wert für heute. TUI. Nachlassende Inflations- und Rezessionssorgen haben auch den Wert beflügelt. Ist jetzt hier ordentlich angestiegen zu Beginn des Jahres. Über die 2-Euro-Marke.
Über die 2-Euro-Marke. Ja. Das sieht wirklich richtig gut aus. Ich habe ja schon ein paar Mal TUI in der Sendung gehabt. Die ist längere Zeit nicht mehr. Aber jetzt tatsächlich ist wirklich so eine Wende zu erkennen. Nicht nur im Chart, auch was das Reiseverhalten angeht. Wir hatten ja schon ein sehr gutes Jahr 2022 und 2023 soll noch mal ein Ticken besser werden. Zwar kommen wir auch da nicht an die Zahlen von vor Corona ran, aber man ist auf einem guten Weg. Und gerade Pauschalreisen sind immer beliebter und TUI kriegt auch seine Probleme mehr in den Griff. Ja, das ist eine Aktie, die ja auch mal durchaus ruckzuck dann wieder Richtung 3 steigen kann. Da waren wir ja zu Jahresanfang und das hier waren sicherlich zu niedrige Kurse, davon teilweise nur noch knapp über 1 oder 1,20 um den Dreh. Sieht gut aus, ist klar natürlich immer noch spekulativ, weil man natürlich immer noch einen hohen Schuldenberg hat und auch eine Kapitalerhöhung jetzt noch machen muss. Aber ja, so eine kleine Position macht da durchaus Sinn und ja, spannende Aktie, spannendes Thema, schönes Thema auch.
Ja, können wir mal im Urlaub jetzt gleich buchen, habe ich schon richtig Lust jetzt. Genau. Ja, aber noch nicht in Urlaub verabschieden, am Donnerstag sehen wir dich wieder um 19 Uhr und nächste Woche dann auch hier bei Meinungs Meinung. Aber erstmal danke für heute.
Gerne.
Ja, schön, wenn ihr auch mit dabei wärt. Bis dahin, macht's gut.